Willkommen allerseits.
Und Heinz, kannst du für diesen Abend beten?
Vater, wir danken dir, dass du uns den ganzen Tag getragen hast. Und jeder kann zurückblicken und dankbar sein für deine Güte, für deine Gnade, für dein Tragen. Und danke, dass wir uns versammeln dürfen, um dein Wort zu betrachten. Bitte gib du John die notwendigen Gedanken und führe du uns durch dein Wort, durch diesen Abend. Amen.
Amen. Ja, ich lese gerade Jeremia und ich bin wirklich sehr angetan von dem, was ich quasi gelesen habe. Und das möchte ich mit euch einfach teilen. Jeremia, Kapitel 1. Ja. Und es ist immer so bei mir, wenn ich was weitergeben soll, ich habe immer eine enorme Haufe chaotische Ideen, die ich irgendwie in Ordnung bringen soll. So, ich habe 4 quasi Hauptpunkte geschrieben. Ob wir durch die alle kommen, sehen wir einfach mit der Zeit. Und ich sage es euch einfach im Voraus. Ganz am Anfang möchte ich diesen Hintergrund kurz anschauen. Und dann seine Ankündigung. Ich will zuerst quasi diesen Inhalt anschauen von dem, was er sagt. Und auch die Art seiner Ankündigung will ich auch anschauen. Und vielleicht ganz zum Schluss seine Berufung. Weil da waren ein paar interessante Gedanken da auch. Wer kann uns was sagen von Jeremia? Wann ist er gekommen? Zu welcher Zeit? In welche Umstände? Eigentlich steht ganz am ersten Verse. Wir können das kurz lesen. Jeremia 1,1. Miriam, kannst du das lesen?
Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot, im Land Benjamin. Zudem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung.
Gut, ja, das reicht schon. Es hat andere Könige, aber wir lassen die für jetzt. Und Josia war, was für ein König war er?
Guter.
Ja, der war gut. Ja, das ist schon. Ja, genau. Ein voll der Reformator. Und der war Israel im Norden, war schon von den Assyrern verschleppt, etwa 100 Jahre davor. Und es war nur Juda, die übrig geblieben sind. Und die hatten einen recht guten König. Aber schau mal, der hat sehr viele Reformen durchgezogen. Es war zu seiner Zeit wirklich, das Religion war eine Mischung von allerlei Götzendienst und dazu Gott anbeten im Tempel. So, es war ein durchweg eine Mischung, die hatten mehrere Altare und Götzen im Tempel aufgebaut. Es war schon eine Schande. Und das hat er ganz energisch dagegen gewirkt. Aber wenn wir schauen einfach das Land allgemein, Jeremia 5, Kapitel 5, 31, bekommen wir ziemlich gute Einsicht, wie das Land war zu der Zeit. So 5,31. Samuel, kannst du es lesen, bitte?
Die Propheten weissagten falsch und die Priester herrschen auf die eigene Faust. Und ein Volk und mein Volk liebt es so. Was werdet ihr aber am Ende von allen dem tun?
Ja, genau. So ist irgendwie Propheten, Priester, es ist alles ganz schlecht und mein Volk liebt es so. So ist wirklich ein durch und durch eine ganz kalte Zeit, geistlich gesehen. schauen wir ganz zuerst den Inhalt seiner Botschaft. Und das ist Kapitel 2, Verse 1 bis 5. So, Kapitel 2.
Kapitel 2, Vers 1 bis 5, was ist
da?
Der Inhalt?
Ja, der Inhalt seiner Botschaft. Ja, genau, Inhalt. Uli, kannst du das bitte vorlesen?
Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an
dich. Sorry, alle. Ich habe einen Fehler gemacht. Kapitel 3, 1. Wir kommen zurück eigentlich ja. zu 2, 1, aber jetzt 3. Sorry. Uli, kannst du lesen?
1 bis 5.
1 bis 5, ja.
Er spricht, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zu ihm zurückkehren? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt und du solltest zu mir zurückkehren, spricht der Herr. Hebe deine Augen auf zu den kahlen Höhen und sieh, wo bist du nicht geschändet worden? An den Wegen saßest du für sie wie ein Araber in der Wüste. Und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit. Darum wurden die Regengüsse zurückgehalten und es gab keinen Spätregen. Aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes, du hast dich geweigert, dich zu schämen. Nicht wahr, von jetzt an rufst du mir zu, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Wird er für ewig grollen, wird er für immer Zorn bewahren? Siehe, so hast du geredet und Böses getan und hast dich durchgesetzt.
So.
Erschreckend finde ich.
Schon.
Weil Gott ja so oft wieder einlädt, zu ihm zurückzukommen.
Ja. Ja.
Und wer spricht gerade? Also, er spricht, wer
so.
Ist er?
Hm. Ja, Gott. Oh, ja, das ist Gott. Ja. Das ist Gott. Ja.
Okay.
Ja. Und so, worüber spricht Gott eigentlich? Spricht er über buchstäbliche Hurerei oder was ist Thema?
Götzendienst.
So, wenn das Thema Götzendienst ist, warum benutzt er das Bild von Hörerei? Warum nicht einfach Götzendienst nennen?
Weil die Gemeinde seine Braut ist.
Ja, genau. Genau.
Vielleicht auch, weil das Volk damals Hurerei, das war ganz klar, dass das gar nicht geht oder so. Das
ja, das ja.
Nicht erlaubt
das
war.
Ist
vielleicht
das Abstoßen.
Ja. Ja. Ich glaube auch zum Beschreiben, wie Gott sich fühlt, wenn wir wenn wir andere Götzen oder andere
ja, genau.
Also
genau.
Das Gefühl zu beschreiben.
Ja. Ja, das ist eigentlich genau mein Punkt. Ja. Ja, also. Schauen wir einfach Jesaja. Jesaja Kapitel 54. Jesaja 54, Verse 5.
Nur fünf?
Ja, nur fünf. Friedlich, ja.
Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt.
Okay. So, es war ganz klar zu der Zeit, dass Israel, Jesaja war etwa 100 Jahre vor Jeremia, dass die angesprochen worden sind da. Aber ich wollte das einfach ein bisschen nachschauen. Wir wissen, wir sind jetzt, die Gemeinde ist auch Braut Christi. Wenn wir fragen uns, was bedeutet das? Und gehen wir zum 1. Mose 2. 1. Mose 2, Verse 18. Nur Verse 18. Ja, Sami?
Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.
Es ist eigentlich interessant, das Wort Hilfe bedeutet eigentlich eine Person, in der er sich wahrnimmt. Das ist ein bisschen komische Zusammenstellung von Wörtern. Und ist quasi ein Gegenüber. So, das Wort gegen oder davor ist im Wort. Und es ist quasi, es ist jemand, man sieht sich in dieser Person. Und es ist jemand, mit dem man reden kann. Es ist ein wie kann man mit einem Gegenüber, oder? Es ist kein Gegner, sondern ein Gegenüber. Jemand, der irgendwie widerspiegelt deine Seele.
Das heißt aus dem Hebräischen.
Ja.
Okay.
Ja. Das ist echt gut. So, lesen wir ein bisschen weiter. So, Gott sagt, es ist nicht gut, dass er allein ist. Er braucht eine Hilfe. Ja, irgendwie ein Gegenüber. So, Christoph, 19 und 20.
Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend.
So, nochmal dieses gleiche Wort für Hilfe, so quasi Gegenüber oder Ergänzung, oder es ist vielfältig übersetzt. Kennt ihr Linnaeus? Als ich studiert habe, Linnaeus war irgendwie dieser Typ, dieser Wissenschaftler, Botanist auf Englisch, was das auch ist, auf Deutsch. Und er ist durch den Wald und hat alle verschiedenen Blätter durchgemessen und identifiziert und alles beschriftet, und diese ganze Namensgebung von Pflanzen haben wir von ihm. Der war wirklich ganz fleißig, der hat alles geforscht und benannt. Und es ist auch so ähnlich bei Adam, wenn er, der ist nicht einfach durchgelaufen, Giraffe, Nilpferd, das ist einfach so, ohne Gedanken, aber der war, der die zu nennen, er muss sie kennen. Einen Namen entspricht einer Beschreibung vom Wesen. So, er ist nicht nur rausgegangen, sondern er hat sie wirklich quasi kennengelernt, sozusagen. Und er hat quasi geforscht. Und das ist so meine, wie ich das verstehe. Und nachdem er quasi diese Elefanten versteht, okay, du bist der Elefant, und okay, du bist auf diesem Grund Ziege, ist dein Name, und so weiter. Und nach dieser ganzen Forschung, sagen wir, hatte er immer noch keine Hilfe, keine Gegenüber. Ja, und vielleicht an dem Vormittag ging er ganz fleißig raus, ich werde meine Gegenüber finden, ich werde meine Hilfe finden, und doch nicht. Ja, ist irgendwie... So, lesen wir einfach weiter. Heinz, 21, 22. Hi.
Ja, kann ich noch kurz fragen?
Ja.
Kommen Sie durcheinander, weil hier steht, der Mensch gab den Namen einem Vieh und so weiter, aber für Adam fand er keine Hilfe, also für sich.
Für sich.
Warum wird es für Adam, diese Formulierung finde ich so komisch, dass er dann... Ich ging durch die Stadt, und für Friedrich fand ich kein Handy. Das ist ja total strange.
Ja, also du hast schon recht. Adam heißt einfach für den Mensch.
Er heißt ja auch Mensch eigentlich.
Ja, ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ja. So, Heinz, Vers 21, 22.
20.
Kapitel 2.
Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippe und schloss sie, die Stelle, mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von den Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.
Okay. So, die Tiere hat Gott alle aus dem Staub gemacht. Aber die Frau, er hat sie aus dem Mensch gemacht. Der gleiche Stoff Adam hat er die Frau gemacht. Und dann Uli, 23, bitte.
Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem.
Okay, ist gut. Ja, das ist eigentlich in Afrika, die Leute machen das immer noch. Die singen in Poesie und ganz spontan und die singen einfach durch. Ja? Die brauchen nichts auswendig lernen. Die machen das einfach, wenn die feiern. Das ist wirklich was zu beobachten. Und genau das hat er gemacht. Er einfach, das ist hebräische Poesie und er singt einfach vor sich hin. Und der ist so froh, ja. Ich weiß nicht, am letzten Mal, wenn du aufgewacht hast und deine Frau angeschaut hast und plötzlich spontan in Singen vielleicht deine Frau, aber dann
was ist mit dir? Du siehst.
Nee, aber und was und seine Wörter? Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch meinem Fleisch. So in der Tat hat er sich in ihr gesehen. Sie, also endlich jemand, mit der ich reden kann. Endlich jemand, mit der ich mein Herz teilen kann. Sie ist genau wie ich. Sie ist mein Gegenüber. Und wir wissen alles, Paulus, was Uli gelesen hat, Verse 24, Paulus zitiert das und sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. So, ich frage einfach nochmal, was bedeutet das für uns? Einfach, wenn wir denken, Gott benutzt dieses Beispiel für Israel, auch für uns als Gemeinde. Wie sind wir überhaupt anders wie die Schöpfung Gott gegenüber?
Wir sind die, mit denen wir reden dürfen.
Ja, genau. Genau.
Und auch von ihm genommen. Also das haben wir uns jetzt wirklich voll überträgt. Dann sind wir aus ihm raus ein Stück genommen und wir auf der Erde.
Ja. Well, ja, aber es steht jetzt, dass Gott sein Ruh, das Wort besteht immer noch in Arabisch und Somali, sein Geist in ihm eingehaucht. Und das hat so viel Bedeutung. Es ist nicht nur, dass er Staub war, sondern da hat das Geist Gottes ist in ihm eingehaucht. Ganz volle Bedeutung. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Wir können Gott kennenlernen in einer ganz einzigartigen Weise. Und er freut sich über mich. Ich bin jemand, mit dem er sein Herz teilen kann. Das ist ja schon ein enormer Gedanke. Und wir gehen zurück zu Jeremia. Und was die Leute in Jeremia seiner Zeit gemacht haben, die haben gesagt, du, wieso magst du so eine Theater? Wir haben das gerade gesehen, ja. Weil die haben das ganze Anbetung in den Tempel beibehalten. Die haben die Opfer beibehalten. Die haben alles beibehalten. Aber allerlei Zeug dazu. Ja? Und dann sagen, du, es läuft alles. Es ist wie, wenn ein Mann und seine Frau, wenn sie sagt, du, ich gehe immer wieder fremd, aber ich komme immer wieder zurück. Ja? Ich vergesse deinen Geburtstag nicht. Du regst dich so auf. Und man denkt, und so muss man das sehen. Es handelt sich nicht um Sünde ist eine gebrochene Regel. Es ist ein Tief, eine Verletzung in eine sehr, sehr intime Beziehung. Und das ist quasi, das war die Botschaft Jeremias schlechthin. Ja, und er hat das vielfältig in sehr viele verschiedene Beispiele gegeben. Lesen wir, jetzt können wir Jeremia 2,1 lesen. Einfach 2,1 bis 5. Jeremia 2,1 bis 5. Henry, kannst du das lesen?
Und das Herrn Wort geschah zu mir und sprach: Geh hin und predige öffentlich zu Jerusalem und sprich: So spricht der Herr, ich gedenke, da du eine freundliche junge Dirne und eine liebe Braut warst, da du mir folgest in der Wüste, in dem Land, da man nichts sät, da Israel des Herrn eigen war und seine erste Frucht. Wer sie fressen wollte, musste Schuld haben und Unglück musste über ihn kommen, spricht der Herr. Höret des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. So spricht der Herr. Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen und hingen an den unnützen Götzen, da sie doch nichts erlangten?
Genau. Ja. So, es handelt sich um Untreue in einer sehr, sehr intime Beziehung. Und darum geht das Buch.
Ich meine, jetzt hat es hier so positiv beschrieben, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, aber während dieser Zeit wurde ja auch ganz viel über Israel
geschrieben. Ja, das stimmt schon eigentlich. Ja.
Das hatten wir ja letzte Predigt erst.
Ja, es stimmt allerdings. Das habe ich auch ein bisschen bewundert. Ja.
Aber hinter der Säule gingen sie ja trotzdem her.
Ja.
Ja. Aber immer, es stimmt, ja. es war problematisch vom aller Anfang an, ja, das stimmt schon.
Das heißt, alle, die davon aßen, machten sich schuldig.
Boah, ich denke, diese Idee ist quasi, ich habe sie in Schutz genommen.
Alle anderen Völker.
Alle anderen Völker, die überhaupt was bedrohen würde oder so, denn war ich gleich zur Stelle.
Aber Vers 3, ich meine, die alle, die davon aßen, die was aßen? Ernte oder welche Ernte? Ich habe es nicht verstanden.
Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte.
Ah ja, jetzt.
Ja,
das ist quasi
die Krieg geführt haben. Ja, okay.
Ja. Oder Vorteil nehmen irgendwie, in irgendwelcher Art und Weise. Ich will es nicht jetzt lesen, aber Hosea 11,7 kann man auch dazu schreiben für euch. Ich schreibe, das ist wirklich eine Verse, die das Herz Gottes als Liebhaber, ja, sehr schön beschreibt. So, das war quasi, das erste war quasi Jeremia, das Inhalt von dem, was er gesagt hat. Und dann war ich sehr beeindruckt von seiner Art und Weise zu predigen. Schauen wir in, jetzt ist es Jeremia 32. So, da ist sehr, sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Ja, das diskutieren wir nicht jetzt, aber die Umstände verstehen wir gleich, wenn wir das lesen, 1 und 2. Friedrich, kannst du?
Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah im 10. Jahr Zedekias des Königs von Juda. Dieses Jahr war das 18. Jahr Nebukadnezars. Das Heer des Königs von Babel belagerte damals Jerusalem. Der Prophet Jeremia aber wurde im Wachhof gefangen gehalten, der im Hause des Königs von Juda ist.
So, das ist etwa 20 Jahre später und Josia war schon tot und ein paar Söhne danach, die waren auch tot und dann kommt noch ein Sohn, der Sidkia, und der hatte gegen Nebukadnezar rebelliert und er hat seine ganze Hoffnung aus Ägypten gestellt. Und Jeremia hat gesagt, das darfst du nicht machen. Gott hat die Herrschaft dem Nebukadnezar gegeben. Du sollst ihn einfach, unterwerfen. Ja, genau. Ja, und das war, aber das hat er nicht gemacht. Und so jetzt sind wir in dieser ganz schlechten Situation. Es ist ganz schlecht, in einer belagerten Stadt zu sein. Es ist noch schlechter, in ein Gefängnis innerhalb einer belagerten Stadt. Das ist wirklich der schlimmste Ort, wo man sich befinden könnte. Ja. Und da war Jeremia zu der Zeit. Und der war einfach da, weil er diese Botschaft hatte, du sollst dich unterwerfen und er würde mit dir barmherzig umgehen. So,
Diese ist es, seine Situation. Da ist er, der steckt im Gefängnis aufgrund seiner Predigen. Und dann Gott sagt zu Jeremia, du, dein Vetter soll kommen. Und er soll dir ein Feld verkaufen. So lesen wir ab Verse 8 bis 15.
Okay. Kapitel 8.
Nein. Kapitel 32 noch, 30. Verse 8 bis 15. Uli, kennst du das?
Und Hanamel, der Sohn meines Onkels, kam zu mir nach dem Wort des Herrn in den Wachhof und sagte zu mir, kauf doch meinen Acker, der in Anatot im Land Benjamin liegt. Denn du hast das Erbrecht und du hast das Lösungsrecht. Kauf ihn dir. Da erkannte ich, dass es das Wort des Herrn war. Und ich kaufte von Hanamel, dem Sohn meines Onkels, den Acker, der in Anatot liegt. Und wog ihm das Geld da, 17 Schekel Silber. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen. Und ich wog das Geld auf der Waage da. Da nahm ich den Kaufbrief, den Versiegelten, die Festsetzung und die Bestimmungen und auch den offenen. Und ich gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohn des Nerias, des Sohnes Machseas, vor den Augen meines Vetters Hanamel und vor den Augen der Zeugen, die den Kaufbrief unterschrieben hatten, vor den Augen aller Judäer, die im Wachhof saßen. Und ich befahl Baruch vor ihren Augen, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten auch als diesen offenen Brief, und lege sie in ein Tongefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Es werden wieder Häuser, Felder und Weinberge in diesem Land gekauft werden.
Okay, so hier ist ein prophetisches Wort durch eine Handlung sozusagen. Und Botschaft war ganz kurz befasst.
Es lohnt sich noch was zu kaufen.
Ja, oder die Zeit kommt, wenn alles wieder normal wird. So jetzt ist alle in quasi Kriegszustand und Akko war eigentlich unter dem Herrn Babylonia, so es hat überhaupt keinen Wert gerade rauszugehen und das Ding zu bearbeiten. Aber es wird wieder normal sein. Israel wird wieder funktionieren wie früher es quasi. Und das haben sie das quasi gezeigt. Ich lese was vor, dass ihr alle nicht da schauen muss. Ich lese einfach vor, denn ihr könnt mir sagen, warum ich das so vorlese. So, wir sprechen von einer ganz anderen Zeit, ein paar hundert Jahre davor. Eigene Zeit später ließ König Ben-Hadad von Aram sein Heer sammeln und zog los und belagerte Samaria. So, das ist 2. König 6, 25. Und so kam es zu einer großen Hungersnot in der Stadt. Bald würde ein Eselskopf für 80 Schekel Silber gehandelt und ein Handvoll Taubenmist kostete über 5 Schekel Silber. So John, warum liest du das vor überhaupt? Was bedeutet das? Nochmal ein belagerter Stadt und wie ist es zu Ende? Es gibt immer, wenn es lang genug dauert, Hungersnot. Ja, es ist nichts mehr zu essen. Und die einzigen Leute, die das alles überleben, sind die Leute mit Geld. Ja, es ist alles Geld. Und hier sitzt Jeremia in dieser belagerten Stadt. Und da ist ein Acker draußen unter einem Herr. Da ist überhaupt kein Zugang. Und was alle wissen, unbedingt, du brauchst Geld. Heute ist keine Zeit, Geld auszugeben. Ja. Und dann macht er diese Prophezie und wiegt er 17 Silberstück aus und kauft so ein Feld. Es ist der Blödste, was man überhaupt machen kann. Aber es ist doof, bis zum geht's nicht mehr. Ja. Aber das hat er gemacht. Moment, ich habe meinen. Und so, Eigentlich das typisch von ihm war, ne, da ist immer wieder so, wenn er vor ein Publikum ist, ist er ganz brav und solid und resolut und entschlossen. Und wenn die verschwinden, dann kracht er zusammen. Und man liest es immer wieder in Jeremia. Lesen wir das gleiche Kapitel, Verse 24. So, Samuel, kannst du das lesen? Verse 24.
Siehe, die Wälder reichen schon bis an die Städte. Oh, nee, war das falsch. War doch, oder?
Doch, 24, ja.
24.
Siehe, die Wälder reicht schon bis an die Städte, sie einzunehmen. Und durch der Schwert, durch das Schwert, durch den Hunger, durch die Pest ist die Stadt in der Hand der Chaldeen gegeben, die gegen die sie kämpfen. Und was du geredet hast, ist geschehen. Und du siehst es.
Weiter, 25.
Und da sagst du zu mir, Herr, kauf dir den Acker für Geld und nimm Zeugen, wo die Städte in die an der Chaldeer gegeben ist.
Genau. So, in Verse 25, und du, Herr und Gott, du hast mir gesagt, kauf dir den Acker für Geld und nimm Zeugen hinzu, wo doch die Stadt in Chaldeer preisgegeben ist. Das spinne ich. Das ist das Verrückteste. Das ist so dumm.
Und er klagt zum Herrn.
Der klagt zum Herrn, ja, gewaltig. Der fängt ganz fromm an. Und im Laufe der Zeit kommt einfach seine ganz ehrliche Gedanken. Was mache ich? Spinne ich hier? Und, aber wenn man denkt, da ist eine sehr, sehr große Botschaft hier. Eine enorme Botschaft. Und das ist für mich, ich lebe nicht für hier und jetzt. Ich investiere nicht mein Leben in diese jetzige Welt, sondern Gott verspricht was und vor euch alle investiere in ganz konkrete Art und Weise in diese kommende Welt. Das ist quasi eine Botschaft hier. Aber es ist ganz schwierig zu tun. Ja. Schauen wir 1. Petrus 3. Ich habe Andacht letzte Woche bei Trumpf gegeben, unsere Christen bei Trumpf, und ich habe das auch vorgelesen zu der Zeit. So, Jasmin, kannst du 1. Petrus 3, 12?
Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun.
Wo bist du? 1. Petrus 3?
Vers 12.
Ist das richtig?
Ja.
Es ist vielleicht 2. Petrus. Sorry. Es stimmt auch, was du gerade gelesen hast.
Stimmt.
Ja, genau. 2. Petrus 12. Okay. 3, 12, ja.
Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Eingefangenwerden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen.
Langsam kommen wir an Ziel hier.
Okay, jetzt. 12, gell?
Ja.
Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, und dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden.
Weiter und 13.
Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.
Ja, einfach gar nicht. Ich hab zu den Trumpfler gesagt, seht ihr diese wunderbare Gebäude? Es ist, wir haben so eine Mühe gegeben, diese wunderbare Menschen, die werden alle Asche einen Tag, der Tag kommt. Es wird alle einfach Schütten Asche werden. Wir muss es, weil wir schlagen unsere Wurzel so tief in diese Erde. Wir leben durch Glauben, aber doch sind wir sehr, sehr
beheimatet hier.
Ja, genau. Genau. Und ich finde einfach, was Jeremia macht, so eine konkrete Aussage. Ich lebe nicht für hier und jetzt. Gott gibt eine Hoffnung in der Zukunft und ich werde alles riskieren, das euch ganz klar zu machen. Können wir nochmal zurück zu Jeremia Kapitel, was war das? 32, gell? Jeremia 32, da wo wir waren, in diesem Gefängnis. Weil Gott gibt ihm auch eine Antwort. Gott spricht zu ihm. Und es ist eigentlich ein wunderbares Ding. Heinz, kannst du das lesen?
26?
Nee, 37. Wir springen 37. Ja, so Verse 37.
Bis
41.
Okay. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen und mein Zorn, Grimm und großen Unmut und will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten für ihr Leben lang, auf dass sie ihnen wohl, es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will ihnen ewigen Bund mit einem schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen und von ganzer Seele.
Ja, Gott agiert mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Es ist sehr interessant, dass Gott seine Tat so beschreibt. Und was ich hier so wunderbar fand, ist, hier ist das neue Bund. Hier ist das neue Bund. Und wo in der Welt wird dieses neue Bund offenbart? In ein Gefängnis, in eine belagerte Stadt. Ja, es ist wirklich, es ist so, man würde erwarten auf irgendwelche Bühne in Las Vegas, aber so ist es nicht. Es ist wirklich in einem elenden Zustand. Und Jeremia hat in großem Glauben agiert. Und wisst ihr, wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid meine Freunde, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was der Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Aber nur diese Idee, dass er hat im großen Glauben gehandelt und Gott hat ihm begegnet. Und es ist ein wunderbares Ding. Wenn wir Gott erleben wollen in unserem Leben, dann heißt es, im Glauben handeln. Und lesen wir einfach, gehen wir nochmal zurück zu Verse 39. Ich bringe sie dazu, so 39, ich bringe sie dazu, nur eines im Herzen zu haben und nur eines zu tun, mich alle Tage zu fürchten, zum Heil für sie und ihre Kinder nach ihnen. Und so Jeremia hatte sein ganzes Leben dieses furchtbare Problem, der hat Gott und Gott ist heilig und Gott ist kompromisslos. Gott macht überhaupt keinen Kompromiss, der bleibt hundertprozentig heilig. Okay, so die Leute, die sind verdorben bis zum Kern und die bewegen sich auch überhaupt gar nicht. Und Jeremia, diese Problem spitzt sich zu im Laufe der Zeit. Der sieht, das ist absolut hoffnungsloser Fall. Weil ich kann die zwei Parteien überhaupt nicht zusammenbringen. Es geht gar nicht. Es wird nie gehen. Und Gott kommt zu ihm und er sagt, du, weißt was? Ich werde denen ein neues Herz geben. Also das knallt alles weg. Plötzlich ist das die Lösung. Plötzlich sieht er, versteht er die Lösung. Und ich finde es einfach eine wunderbare Sache. Jemand ist konsequent, der folgt Gott nach und zum Schluss Gott ehrt seine Treue und offenbart ihm was wirklich Wunderbares. Und das ist wirklich ein Drehpunkt in der Geschichte von Israel. Das ist wirklich ein enormer Drehpunkt. Okay, wir haben noch 15 Minuten. Sonst ein paar Gedanken dazu. Dann gehen wir weiter. Das ist der letzte Punkt, seine Berufung. So, Kapitel 1. Die waren die drei Sachen, die mich quasi... So, das erste war quasi Inhalt seiner Botschaft und das andere war quasi die Art und Weise, wo er das... Und das letzte ist einfach seine Berufung.
Hat er eigentlich, als er diesen Acker gekauft hat, hat er da schon irgendwie verstanden, was das soll? Er hat ja geschrieben, ich wusste, dass es vom Herrn kam, aber warum das jetzt so war, hat er wahrscheinlich noch im Vertrauen einfach gehandelt, oder?
Well, es ist so, Gott hat ihm davor gesagt, dein Vetter kommt und wird dir ein Acker verkaufen.
Genau.
Und dann wusste er nicht mehr, habe ich das, woher kam das? Der wusste nicht mehr, was er damit machen soll. Und dann plötzlich in der Tat ist Hananäer da und hat gesagt, ich will dir diese Acker kaufen. Und dann war es ihm klar, okay, das war in der Tat das Wort Gottes. Du meinst diese...
Ja, yeah, schon, bloß genau. Wobei er dann, wenn er diesen Acker gekauft hat, vielleicht noch nicht verstanden hat, was das jetzt soll, oder? Das Bild hat
ja, aber irgendwie wusste er, dass da hat Baruch diese Befehl gegeben, du sollst das alles zusammenrollen und in ein Gefäß für spätere Zeit. So irgendwie hat er das vielleicht im Lauf des Prozesses verstanden. Ja, ich weiß nicht. Okay, lesen wir einfach diese Berufung. Berufung Jeremias. Miriam, kennst du? Also Jeremia 1, 4 bis 10.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen, über die Königreiche gestellt, um auszureißen, niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen.
Okay. Und dann lesen wir einfach ein bisschen weiter. Christoph, Verse 1, 17 bis 19.
17 bis 19. Du aber gürte deine Hüften, mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Und ich siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, für die Könige von Juda, für seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen. denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten.
Okay. Aber das ist schon eine große Aussage in Vers 18. Und ich sehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt, zu einer eisernen Säule. So, du bist quasi unzerstörlich.
Zerstörbar.
Ja, du wirst rumlaufen wie ein großer Powerpack auf dem Rücken und just alles einfach vernichten, das in die, in Weg steht. Ja, das ist so, so eine absolut gewaltige Verheißung. Ja. Und wir wissen, dass ganz am Anfang, der hat die Unterstützung von Josias. Der war vielleicht 11 Jahre, wo Josias noch lebte, als er angefangen hat. Und da hatte er Unterstützung. Und dann ist Josias gestorben. Und schauen wir Jeremia 11, 19. Jeremia 11, 19. Und Henry, kannst du 19 bis 21 lesen, bitte?
Nämlich, dass sie mich wie ein armes Schaf zur Schlachtbank führen wollten. Denn ich wusste nicht, dass sie wieder mich beratschlagt hatten und gesagt, lasst uns den Baum mit seinen Früchten verderben und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrotten, dass seines Namens nimmermehr gedacht werde. Aber du, Herr Zebaoth, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache über sie sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Darum spricht der Herr also wieder die Männer zu Anathoth, die dir nach deinem Leben stehen und sprechen, weissage uns nicht im Namen des Herrn, willst du anders nicht von unseren Händen sterben.
So, du musst sehen, das ist Anathoth, das ist quasi diese priesterliche Stadt, woher er stammt. Und die, sein Fleisch und Blut, langsam, die wollen ihn einfach umbringen. Entweder Hals, Maul oder es knallt wirklich. Ja. Und das ist das Anfang. Das ist Anfang. Kapitel 11.
Aber es ist schon interessant, wie hier dieses Lamm zum Schlachten geführt. Yeah. Da denken wir ja sofort an Jesus.
Ja, ja.
Ja. Schon eine sehr große Stellung, die er da bekommt von Gott, finde ich, wenn das so beschrieben wird.
Stimmt. Jeremia 20, 1 und 2. Jasmin, kannst du das? Jeremia 20, 1 und 2.
Und als der Priester Paschur, der Sohn des Immer, er war Oberaufseher im Haus des Herrn, Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug Paschur den Propheten Jeremia und legte ihn an den Block im oberen Tor Benjamin, das am Haus des Herrn ist.
Ja, das ist schon so das erste quasi öffentliche von den Behörden Demütigung und Prügelei. Es hat mehr, aber ich springe ein paar Jeremia 37. Kapitel 37, Verse 14 bis 16, würde ich sagen. Miriam, kannst du das lesen? So, Jeremia 37, 14 bis 16.
Da sagte Jeremia, Lüge, ich will nicht zu den Chaldäern überlaufen. Aber er hörte nicht auf ihn. Und Jiria nahm Jeremia fest und brachte ihn zu den Obersten. Und die Obersten gerieten in Zorn über Jeremia und schlugen ihn. Und sie warfen ihn ins Gefängnis im Haus des Schreibers Jonathan. Denn das hatten sie zum Gefängnis gemacht.
Und eine Vers weiter, 16.
So kam Jeremia in das Haus der Zisterne, und zwar in die Gewölbe. Dort saß Jeremia viele Tage.
So ist ein Zisterne unter Grund, quasi ein Gewölbe in der Dunkelheit, und dort saß er viele Tage. Und dann, wir kennen alle diese Geschichte, wo die ihn in eine Zisterne geschmissen hat, und dann saß er einfach in Schlamm, wo er sich nicht bewegen konnte.
und wartete einfach auf seinen Tod, mehr oder weniger. So, er war mehrfach und lang verhaftet, der war mehrfach geprügelt. Es scheint, dass sein einziger Junge, denn Baruch war, quasi dieser Schreiber, und sein einziger Unterstützer, Ebed-Melech, ein Äthiopier, war schließlich, bevor wir so weit gehen, Kapitel 20, ich möchte euch nicht wahnsinnig diese ganze, aber Kapitel 20, Verse 7, ist ein sehr interessant, eine Verse, der Luther mal zitiert hat in seinem Frust. Yasemin, kannst du Kapitel 20, 7 und 8?
Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Ja, das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag.
Und Luther hat das so geschrieben, weil er hat quasi das Evangelium verstanden im Turm und er war so froh, der war so happy, der hat gesagt, jetzt werde ich ganze Deutschland mit dem Evangelium besiegen, es ist so ein fantastisches Ding und niemand wollte das hören. Und er war irgendwie völlig, und dann hat er geschrieben, sicherlich hat mehr Leute Luther gehört wie Jeremia, aber der hat Jeremia zitiert und gesagt, Herr, du hast mich betört, ich war dein Depp. Ja, und aber wie können wir, so schließlich, ganz zum Schluss, haben da war dieser furchtbare Krieg gegen Babylon. Babylonien haben sie wirklich fast ausgetilgt, es war furchtbar. Und in die kleine Übrig, die da waren, haben Jeremia nach Ägypten verschleppt und gesteinigt. Als, wie kann man sagen, ein bisschen wie Jesus gekreuzigt war, als ein, quasi ein Strafe von der Behörde. So ist es richtig, dass er stirbt. Und du siehst diesen Mann und sein Leben und du denkst, wie können wir diese Diskrepanz zwischen seinem Ruf und seiner Wirklichkeit erklären? Da hat es so ein, wir haben das alles gelesen ganz am Anfang. Und doch war er wirklich, ja, es war schon hart.
Du meinst, dass er so beschützt wird, sondern doch so stirbt?
Also ich war einfach, wenn ich so ein Prophezie über mich gehört hätte, dann hätte ich eigentlich erwartet, ein ziemlich problemfreier, machtvoller Leben, ja. Und das ist überhaupt nicht der Fall bei ihm.
Nicht in dieser Welt.
Ja, schon, ne? Gut gesagt, ja, genau.
Das lässt mich da denken, wenn es, ich weiß nicht genau, wo es steht, aber sie werden euch kein Haar krümmen. In den Endzeitreden von Jesus, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht.
Sie werden alles Mögliche mit euch machen, aber sie werden euch ich werde nicht zulassen, dass sie euch ein Haar krümmen. Das ist ja so dasselbe. Also viele werden zu Tode kommen, heißt es zwei Sätze davor, aber dann steht da, ich werde nicht zulassen, dass hier ein Haar von euch gekrümmt
wird.
Das ist ja auch diese Diskrepanz, die man scheinbar nur lösen kann, indem man eben das andere als das irdische Leben denkt.
Mhm. Ja. Ja. Ich sage euch, was ich einfach, ihr braucht das nicht schauen, aber im Klagelieder 3, 22, es war so, Klagelieder ist geschrieben, als die Babylonien die Stadt zerstört haben, niedergebrannt haben. Und es war einfach das Furchtbarste je. Die Juden hatten nie sowas erlebt. Nie, nie, nie. Und dann für denen war es völlig klar, Gott hat uns ein für alle Mal verworfen. Wir sind, es geht nicht mehr mit Gott. Weil wir haben es einfach verbockt, bis zu geht's nicht mehr. Und Klagelied 3, 22 sagt Jeremia. So Jeremia ist quasi dieser Typ, der ein Alkoholiker begleitet durch Jahre und sagt immer, es wird so ausgehen. Und es geht immer wieder so aus, wie er sagt, aber irgendwie ist er ständig gehasst, so oder so. Klagelied 3, 22 sagt Jeremia, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, seine Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Und er war wirklich, wirklich in diesem Drehpunkt, wo es so kritisch für die Nation war. Und er konnte diese Botschaft geben. Und es war ein Riesending, dass er das gemacht hat. So, unsere Zeit ist fast aus. Einfach eine Frage, wir haben das immer in unserer Art Bible Studies gemacht. Quasi die Frage, was nimmst du mit heim von dieser ganzen Abend? Was hast du gehört, das beschäftigt dich, dass du mitnimmst? Wer möchte das einfach so sagen?
Ich habe einen Gegenüber, der mich zu jeder Zeit hört, den ich ansprechen darf. Wunderbar.
Ja.
Und dass ich mitnehme, was ich eigentlich gar nicht mitnehmen will, aber was mich eigentlich beschäftigt, schon, wie konnte Jeremia das durchhalten, dieses ganze Leiden, wie konnte er weiter verkündigen Gottes Wort, wenn er wusste, wie das kommt, das ist echt, also mir ist das echt ein Geheimnis, ich kann nicht mal den ersten Schritt machen, das ist echt, der hat eine andere Kraft in sich gehabt, eine andere Berufung auch, aber...
Uli, was?
Mit diesem Gegenüber ist irgendwie oder durch dieses Gegenüber ist dann wahrscheinlich in der Tat die Situation des Lebens lebbar. Also
ja, wirklich,
natürlich ja. Leichter die fröhlichen Zeiten, aber die anderen dann eben auch.
Ja.
Ich habe es so interessant gefunden, das mit diesem gekauften Acker, dass da fast eine ganze Spalte in der Bibel, dass es nur darum geht, ja, der habe ich das Geld abgewogen und für die Zeugen und das Komitee hat auch noch zugeschaut und vor allem und so weiter und in allen Einzelheiten, ja, Brief und warum bitte wird das so detailliert dargestellt? Es gibt viel coolere Geschichten, die in 3 Sätzen fertig sind.
Ja.
Und dann, ja, weil es einfach so ein Wahnsinnszeugnis ist, dass du gerade, wenn du belagert wirst, dass du da nicht einen Acker kaufst, der sowieso, wo eh schon der Feind draufsteht.
Ja.
Und das ist aber das, wozu Gott aufgefordert hat.
Sonst? Jemand?
Ich fand's schön, wie du genauer beschrieben hast, wie diese lange Suche von Adam nach einem Gegenüber. Da liest man so schnell drüber weg. Ja klar, er benennt jetzt die ganzen Zweige und Tiere und so weiter. Aber dass er da wirklich lange gesucht und sich gesehnt hat nach diesem Gegenüber und dass es dann jetzt endlich da ist, das ist mir bewusster geworden.
Aber eigentlich war ja Gott damals schon da und er hat ja mit den Menschen auch im Garten Eden gelebt, aber er hat nicht ausgereicht. Oder wie ist das?
Aber das ist sehr interessant, weil im Neuen Testament, wenn die Sadduzäer, die sind zu Jesus gekommen und die haben gesagt, ja, wenn 7 Brüder eine Frau heiraten und die alle sterben, ja, eins nach dem anderen und so weiter. Ja. Und Jesus sagt, ja, aber im Himmel, es wird kein Ehe geben. Weil im Himmel, wenn wir mit Gott sind, wird es nicht mehr nötig. Wir werden Braut des Lammes. Und es ist irgendwie da wo die Sünde, wie sagt man das auf Englisch, ist, where sin abounds, there grace all the more. So da, wo die Sünde sich vermehrt hat, da die Gnade noch mehr. So unsere Situation ist viel besser wie Adam im Garten. Zum Schluss. Ja, zum Schluss. Ja. Aber doch schon würde ich auch sagen, ich denke, wir haben eine Beziehung mit Gott, das anders ist, das einfach ganz anders ist.
Also wirklich am Anfang, wie Gott mit ihnen im Garten spricht.
Ja, aber der war da, in der Kühle des Tages, wie man das sagt. Ja. Und dann war er weg. Und dann war er weg, aber wir haben den Heiligen Geist den ganzen Tag lang. Ja, ich weiß nicht, ja. Es ist Spekulation, aber es ist sehr interessant, diese Gegenüber von Adam im Garten und im Himmel, ja, wo es wird nicht mehr nötig, weil einfach deswegen, weil Gott da ist. Beten wir. Der will. Ja. Ja, Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du mit Jeremia zum Ziel gekommen bist. Und wir wissen auch, dass du mit uns zum Ziel kommst, weil du treu bist. Und danke für die mehrere verschiedene Lektionen von Jeremia. Aber wir beten wirklich, dass du das uns schenkst, dass wenn wir dass wir wirklich ein Glaubensleben leben können, wo wir alles im Reich Gottes investieren und dass du uns da begegnest und dich offenbarst und wie ein Freund dein Herz mit uns teilst. Da ist nichts Schöneres im Leben. Und wir sind so dankbar, dass du so eine Beziehung mit uns möchtest. Danke für diese Zeit zusammen. Danke, dass du weiterhin in uns und durch uns arbeitest. Und das, ja, du bist wirklich engagiert. Und dieser Engagement hast du wirklich am Kreuz so klar gezeigt. Und wir sind so dankbar. Sei mit uns, wenn wir heimgehen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.